systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 25. April 2025. Willkommen zur 240. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und ich wollte dir, Scherife, schon immer mal eine naheliegende Frage stellen. Isst du Fleisch?
Hallo Marco, das ist sehr schwer zu beantworten, gerade für mich. Das ist die ehrliche Antwort, ist, dass ich manchmal Fleisch esse. Ich bin sogenannte Flexitarierin.
Das war Scherife Erol, wissenschaftliche Referentin am WSI, unter anderem zuständig für das Projekt Neuordnung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen am Beispiel der Fleischindustrie. Und ebenfalls mit dabei Ernesto Klengel, ich grüße dich.
Ja, hallo Marco.
Du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg, wie immer, der Hinweis: Wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2, und im Podcast Geschichte wird gemacht geht es in der aktuellen Folge um den Generalstreik von 1920, bei dem 12 Millionen Menschen ihre Arbeit niedergelegt haben und einen rechten Putsch verhinderten. Vielleicht aktueller das Thema, als uns lieb ist. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine Folge verpasst. Heute wird es um Fleisch gehen, genauer gesagt um die Fleischindustrie. Und ich war da auf einer super spannenden Konferenz, Scherife, und da ging es um genau das. Ihr habt euch mit dem Verbot von Werkverträgen beschäftigt. Der Titel war dann auch Verbot von Werkverträgen, Erfahrungen und Lehren aus der Fleischindustrie. Passt ja eigentlich das Thema schon ganz gut zusammen.
Auf jeden Fall. Danke dir, Marco, für die netten Worte und die Einführung. Ja, das war unsere Abschlusskonferenz zu einem interdisziplinären Forschungsprojekt, an das wir 2 Geschwisterinstitute der Hans-Böckler-Stiftung in den letzten 3 Jahren gearbeitet haben. Wir als WSI haben uns intensiv mit den Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen in der Branche beschäftigt und ja, unsere Ergebnisse auch an 2-tägigen Konferenz in Berlin vorgestellt. Ja, der Auslöser war, ich nehme an, dass es mittlerweile jedem bekannt ist, dass das Arbeitsschutzkontrollgesetz, welches in 2021 in Kraft getreten ist und ja, das Fremdpersonal in den Kernbereich der Fleischbetriebe verboten hat. Damit wollte die Politik endlich etwas gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche tun. Und ja, die waren ja eigentlich schon sehr, sehr lange bekannt. Es waren über 2 Dekaden ungefähr ein ständiges Hin und Her zwischen Politik und Unternehmen. Ja, die Branche wurde immer mit der Einschränkung der Werkverträge gedroht. Aber wenn da die öffentliche Interesse nachließ, hat es eben nicht in der Branche viel passiert. Erst in der Corona-Zeit, als es viele Ausbrüche in den Fleischbetrieben gab, wurde klar, jetzt muss wirklich was passieren. Ja, das hat dann dazu geführt, dass Fremdpersonal bzw. Werkverträge und Leiharbeit im Kerngeschäft der Fleischbetriebe verboten wurden. Auf den Details gehe ich gerade nicht so viel ein, was ein Arbeitsschutzkontrollgesetz noch alles reguliert hat. Aber vielleicht das Wichtigste zu wissen, diesen Fremdpersonalverbot in der Branche, was im Grunde genommen Auslöser unser Projekt war. In unserem Projekt haben wir untersucht, ob und wie eine Branche, wie als ein Paradebeispiel für den Abbau von Tarifverträgen oder Mitbestimmung gilt, durch ein Gesetz wieder reguliert werden kann oder nicht. Ja, wir haben auch dann die Frage uns gestellt, was man eigentlich aus der Fleischindustrie lernen kann für die Branchen, die ähnlichen Strukturen haben, wie zum Beispiel Paketdienst oder Krankenhäuser, Baugewerbe, Schiffbau. In solche Branchen sind auch Werkverträge gang und gäbe. Ja, wir haben auch die Fragen nachgegangen, was bewirkt ein Arbeitsschutzkontrollgesetz in Bezug auf die Arbeitsbedingungen in der Branche und welche Perspektiven bietet dann die Umsetzung so einem Gesetz für die Regulierung der prekären Beschäftigung in weitere Branchen? Das waren dann die Fragen, die wir uns beschäftigt haben in den letzten 3, 3,5 Jahren. Unsere 2-tägige Konferenz in Berlin wurde auch dann so aufgebaut, dass wir an dem ersten Tag der Konferenz uns mit den Ergebnissen aus unserer Studie in der Fleischindustrie beschäftigt und diese vorgestellt haben und intensiv darüber diskutiert haben, wo die Branche herkommt, wie sie sich entwickelt hat und welche Perspektiven es für die Zukunft auch gibt. Und ja, den zweiten Tag ging es dann darum, was sich aus den Erfahrungen in der Fleischindustrie auf andere Branchen übertragen lässt. Der Tag wurde auch mit einem spannenden Vortrag von DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi eröffnet. Und im Anschluss wurde das rechtswissenschaftliche Gutachten vom HSI auch noch vorgestellt von Anneliese Kerscher und Manfred Walser. Und Anissa hat auch den Vortrag so kommentiert, war total spannend. Und zum Abschluss hatte meine Kollege Thorsten Schulten, der Leiter der Tarifarchiv am WSI, der auch maßgeblich an unserer Studie beteiligt war, ein spannendes Panel moderiert. VertreterInnen und Vertretern aus verschiedenen Branchen, die gemeinsam diskutiert haben, wie das Arbeitsschutzkontrollgesetz auch in andere Branchen eine Wirkung entwickeln könnte. Das wird jetzt ein wenig so ein Selbstlob sein, aber das waren zwei sehr spannende Tage für mich, für den Teilnehmenden. Und das waren viele anregende Diskussionen, würde ich sagen.
Ja, dem kann ich absolut zustimmen, Sherife. Ich war ja sozusagen als Teilnehmer mit da bei der Konferenz und kann das absolut unterstützen. Es war eine ganz tolle Mischung aus ganz verschiedenen Dingen, die ich da, finde ich, auch wirklich mitgenommen habe. Einerseits hatte man natürlich die wirklich beeindruckenden und berührenden Schilderungen auch von den Zuständen in der Fleischindustrie. Ne? Das muss man sich ja wirklich nochmal vorstellen. Es gibt ja einen Grund, weshalb wir uns auch wirklich darauf auch nochmal konzentriert haben. Einer dieser Gründe ist, dass natürlich die Missstände da unglaublich waren. Ne? Also wenn man sich das anhört, dann fragt man sich ja, wie so etwas in Deutschland möglich ist, dass so gearbeitet wird, dass Arbeitszeiten völlig ignoriert werden, dass die Arbeit an sich natürlich schon sehr hart ist. Das kommt ja immer noch mit dazu, mit dieser Zerlegung von Fleisch und dann auch die Arbeitsbedingungen, diese Kälte, diese hygienischen Bedingungen, die da nicht eingehalten werden. Aber dann dazu kommen ja noch die Unterbringungsbedingungen, die Umstände, dass die Beschäftigten in der Industrie dort in so einer großen Zahl eben nicht aus Deutschland kommen, nicht der deutsche Sprache mächtig sind und dann dementsprechend ihre Arbeitsrechte eben auch nicht kennen. Also das, fand ich, kam einmal sehr klar und nochmal sehr bewegend nochmal auch darüber in den Diskussionen. Aber wir haben natürlich auch von den Menschen erfahren, die sich dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen da sich verbessern. Ne? Also auch, finde, das einfach mal zu sehen und die Personen da auch dahinter zu sehen, die sich dafür einsetzen, das war, fand ich, wirklich beeindruckend. Und dann ging es natürlich um wissenschaftliche Fragestellungen. Ne? Wie kann man so etwas dann wirklich dokumentieren und wissenschaftlich eben aufarbeiten? Und juristisch kommt sozusagen nochmal hinzu, dass es ja auch wirklich ein interessantes Gesetz ist. Also auch vom Ansatz her einfach sozusagen nochmal eine interessante juristische Materie, die neu ist, was sich lohnt, sozusagen auch nochmal mit einem rechtswissenschaftlichen Blick daran zu gehen. Also insofern war das wirklich eine spannende Mischung und ein tolles Signal war natürlich auch, dass Jasmin Fahimi da war, mitdiskutiert hat und dem Ganzen dann auch nochmal eingeräumt hat, diese ganze Frage von prekärer Beschäftigung, dass das sozusagen etwas ist, was wir nicht eigentlich auf uns sitzen lassen können, aus ganz verschiedenen Gründen.
Ja, und ich habe zwei O-Töne von der Konferenz mitgebracht und der erste O-Ton ist von Thomas Bernhard von der Gewerkschaft NGG, das meint Nahrung, Genuss, Gaststätten. Den hören wir uns jetzt mal an.
Du kommst ja aus der Praxis. Was kannst du uns über das Verhalten der Fleischindustrie gegenüber ihren Arbeiterinnen und Arbeitern vor dem Verbot der Werkverträge berichten?
Das ist sehr unterschiedlich. Die großen Industriebetriebe haben ja gar keine eigenen Arbeitnehmer gehabt, sondern die hatten nur Werkverträge, fast nur Werkverträge. Eigene Beschäftigte waren Vorarbeiter, Führungskräfte und mit denen sind die gut ausgekommen. Die sind gut bezahlt worden, die hatten gute Bedingungen, immer unter der Maßgabe, wir bewegen uns in der Fleischwirtschaft. War schon immer härter als andere Branchen, aber den Leuten ging es gut. Denen geht es auch nach wie vor gut. Werkverträge, als die dann dazu kamen, haben die Unternehmer, die sie ja jetzt beschäftigen mussten, völlig ausgegrenzt. Es gab keine Tarifverträge, die es gab, wurden alle so gekündigt, dass keiner der eingestellten Werkvertragsarbeitnehmer von diesen Tarifverträgen partizipieren konnte. Und im Moment arbeiten wir daran, an der einen oder anderen Stelle mit dem einen oder anderen Arbeitgeber da tatsächlich wieder in vernünftigen Tarifverträgen die gesamten Belegschaft zu integrieren.
Ist die Lage seit dem Verbot der Werkverträge besser geworden oder seht ihr da so den Klassiker, das Ausweichverhalten bei den Unternehmen?
Es ist besser geworden, da wo die rechtlichen Bedingungen klar geregelt sind. Es ist die Fleischbranche, bei der ich das Gefühl habe, dass die tatsächlich Kohorten von Anwälten beschäftigen, um Lücken im Gesetz zu finden. Das haben sie vor 21 gemacht und das machen sie auch nach wie vor weiter. Da, wo sie es machen, da, wo wir sie packen können, weil sie was falsch machen, da korrigieren sie ihr Verhalten. In der Regel brauchen sie das aber nicht, weil sie über die Anwälte tatsächlich erreichen, dass sie sich immer genau ans Gesetz halten, aber keinen Millimeter weitergehen, als sie unbedingt müssen. Das hat zum Teil auch was mit der Preispolitik der Handelsunternehmen zu tun, von denen die Schlachthöfe abhängig sind. Weil die sind auch nicht bereit, auch nur einen Cent mehr zu zahlen, als sie unbedingt müssen. Und das kriegen dann eben die Beschäftigten auch nicht.
Scherife, deckt sich das so ein bisschen mit euren Studienergebnissen? Was habt ihr denn vielleicht mal so im groben Überblick rausgefunden?
Ja, im großen Ganzen würde ich sagen schon. Das, was Thomas an der Stelle so erwähnt, wie eigentlich vor dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Branche die Bedingungen waren und die Veränderung seit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz, dass es nicht für alle Beschäftigten gleich aussieht, das könnten wir auch schon tatsächlich feststellen. Das ist einer der negativen so einen Aspekt, das wir feststellen konnten. Vielleicht, das soll ja hier nicht komplett einen ganz großen oder langen Vortrag quasi sein, aber vielleicht kann ich so drei Beispiele nennen, die positiv sind und dann drei Beispiele, die eher negativ, die uns aufgefallen ist, benennen, dass das dann auch so einen Überblick über unsere Studienergebnisse so gibt. Was ich total wichtig finde, und das ist ein zentraler Effekt des Gesetzes war, dass wir beobachten konnten, undurchsichtigen Subunternehmensstrukturen aufgelöst wurden. Das war in der Branche ein ganz großes Problem, dass die Verschleierung der Verantwortlichkeit. Damit hatte sowohl die NGG als auch Beratungsstellen sehr lange zu kämpfen gehabt. Und es wurde dank dieses Gesetzes endlich klar geregelt, wer für die Beschäftigten verantwortlich ist. Und an der Stelle, das ist extrem wichtig, diese Verantwortlichkeiten klar zu regeln, weil wenn es um Lohnbetrug bei den Beschäftigten so war oder wenn es um einen Arbeitsunfall in den Betrieben ging, konnten weder NGG noch Berufsgenossenschaften noch der Beratungsstellen jemand vor sich finden. Jeder hat sich gegenseitig mit den Fingern gezeigt, ungefähr 30 unterschiedliche Subunternehmen, die in einem Betrieb tätig waren. Daher, das war schon eine ganz schwierige Situation. Durch diese Transparenz in der Branche konnten die schlimmsten Formen von Ausbeutung in der Branche auch beendet werden. Das ist ein Aspekt, was wir als positiv so festhalten können. Ja, wenn man so weiter überlegt, das ist auch schon jetzt mehr Beschäftigten in den Fleischbetrieben angestellt sind. Das bedeutet natürlich auch dann Zuwachs für eine Betriebsratsgremien. Da die Betriebsratsgremien deutlich vergrößert sind, haben sie jetzt auch deutlich mehr oder neue Freiräume und auch mehr Ressourcen für andere Themen. Das kann man auch als sehr positiven Effekt des Arbeitsschutzkontrollgesetzes so festhalten. Und von Tag 1 des Arbeitsschutzkontrollgesetzes erklärte auch die Betriebsräte zu uns, dass ihre Probleme rund um Werkverträge komplett verschwunden worden ist. Und daran sieht man auch die flexible Arbeitsformen, wie stark das auch den Mitbestimmungsakteuren in den Betrieben belasten könnte und wie notwendig so ein Gesetz halt ebenfalls war. Das wird auch besonders interessant, glaube ich, nächstem Jahr, Frühjahr 2026, wird nächste Betriebsratswahlen stehen. Und da wird auch total spannend sein, wie diese Veränderungen langfristig auf die betriebliche Vertretung auswirken. Weil wir können auch feststellen, dass die Betriebsräte deutlich vielfältiger gerade gestaltet sind. Dann ehemalige Werkvertragsbeschäftigten sind auch größtenteils Teil des Betriebsrats. Und das sind auch sehr interessante Entwicklungen und sehr positive Entwicklungen in der Branche, die wir auch dann festhalten können. Wenn ich so auf den dritten Punkt, was wir positiv feststellen könnten, eingehen soll, das ist tatsächlich die Verbesserung, insbesondere für die Werkvertragsbeschäftigten, in Bezug auf Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich fand das erschreckend, das festzustellen in den Statistiken der Berufsgenossenschaft, dass in den Subunternehmen damals die Arbeitsunfälle doppelt so hoch waren als in den Fleischbetrieben selbst. Jetzt, wenn die Beschäftigten aber selber in den Fleischbetrieben eingestellt sind, haben sie auch, also die können auch diesen Schutz in den Betrieben auch genießen. Und seitdem die Beschäftigten dort direkt angestellt sind, greifen auch dann die Schutzmaßnahmen besser für sie. Und das ist ein echter Fortschritt für Sicherheit am Arbeitsplatz, was eigentlich Arbeitsschutzkontrollgesetz zu verdanken ist, würde ich sagen.
Da kann ich gut dran anknüpfen mit der juristischen Analyse. Denn die Schilderungen zeigen ja, dass die Quelle für diese Missstände in der Fleischindustrie, die waren eine juristische Konstruktion, dass man sagt, wir können wichtige Arbeit, die sozusagen da geleistet wird, die wird nicht in der juristischen Form des Arbeitsvertrags geleistet, sondern in einer ganz anderen, in einer zivilrechtlichen Form von Werkverträgen oder aber eben in einer prekären Form der Leiharbeit, ja, wo man ja zwei verschiedene Arbeitgeber quasi hat, einen Vertragsarbeitgeber und einen Einsatzarbeitgeber, und wo es dann also sehr schwierig wird, die eigene Stellung auch zu definieren, ne? Und die eigenen Rechte eben auch zu adressieren. An wen wende ich mich? Das hast du ja ganz eindrücklich geschildert. Und dass das möglich ist, also dass diese Probleme möglich sind, wie gesagt, das resultiert eben aus der Rechtslage. Und der Gesetzgeber hat dann eben gesagt, wir möchten das nicht länger akzeptieren und möchten die Rechtslage eben ändern, um zu Verbesserungen beizutragen. Es zeigt leider aber eben auch so ein Stück weit die Geschichte dieses Gesetzes, dass es nicht reicht, dass es Missstände gibt, sondern es muss dann immer noch mal etwas dazukommen. Und das war in dem Fall ja die Corona-Pandemie, wo es also dann die Gefahr für die allgemeine Gesundheit gab, weil die hygienischen Bedingungen da eben auch so schlecht waren, sodass man da befürchtet hat, dass sich die Corona-Pandemie da in der Fleischindustrie sozusagen dann extrem auch ausbreitet. Und es gab ja diese Fälle. Und dann war das der Anstoß dafür, dass man da dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz erlassen hat. Das war ja 2021, also mitten in der Pandemie. Und da hat man dann ja gesagt, dass es eben ein Direktanstellungsgebot geben soll, wie wir das formulieren. Das heißt, wer in der Kerngeschäft der Fleischindustrie arbeitet, muss auch einen Arbeitsvertrag bekommen. Es ging nochmal um die Frage der Arbeitszeit, dass die auch wirklich manipulationssicher erfasst wird. Es ging nochmal darum, die Bußgelder bei Verstößen auch nochmal zu erhöhen und eine Überwachung über die Kontrollbehörden auch nochmal sicherzustellen. Die sollen schrittweise erhöht werden, und dann wurde so eine Mindestbesichtigungsquote ab 2026 von 5% aller Betriebe eingeführt. Das heißt, jeder 20. wird dann mal auch kontrolliert. Und das wurde dann eben zum Anlass genommen, um diese Kontrollen tatsächlich eben auch durchzuführen, vor allen Dingen in NRW, ne, was wirklich da Dinge verbessert hat. Und es zeigte sich eben, das finde ich wirklich positiv eben, dass das eben positive Effekte hatte, dass dieses Gesetz. Und das ist ja dann sozusagen auch für die juristische Diskussion dann eben auch wichtig, um dieses Gesetz eben auch zu rechtfertigen.
Ernesto, das war ja auch, glaube ich, auf der Konferenz ein Thema in den Gesprächen. Das Bundesverfassungsgericht wird zu dem Thema auch noch ein Urteil fällen, ne? Und da weiß man ja immer nicht so richtig, wie das dann ausgeht. Aber was ist denn da überhaupt die Idee? Ich tue mich ja gedanklich schon so ein bisschen schwer, sowas überhaupt als grundgesetzlich verhandelbar zu betrachten. Also es geht ja im Grunde auch um Menschenrechte.
Ja, genau. Also das finde ich auch. Es gibt aber Arbeitgeber, die gegen das Arbeitsschutzkontrollgesetz vor das Verfassungsgericht gezogen sind. Und es waren mehrere Verfahren, mehrere Beschwerden, die anhängig waren. Einige sind direkt in der ersten Hürde gescheitert, weil sie zu allgemein formuliert haben, weil vielleicht auch nicht die richtigen Betriebe sozusagen ausgewählt wurden. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, wir müssen erstmal gucken, ob du überhaupt unter das Gesetz fällst. Und das muss erstmal durch die einfachen Gerichte auch entschieden werden. Es ist aber tatsächlich so, dass es noch eine oder dass es noch Verfassungsbeschwerden gibt, die noch anhängig sind und wo also das Gericht in der Sache entscheiden wird. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wann es entscheiden wird, aber es wird also eine Entscheidung zum Arbeitsschutzkontrollgesetz geben. Und das Argument der Arbeitgeber war ja, dass sie in ihrer Berufsfreiheit da eingeschränkt werden. Das heißt, die quasi die Werkverträge ausgestellt haben, die Unternehmen, ja, die meinen, dass ihr sozusagen diese Möglichkeit als Werkvertragsbeauftrager, dass das sozusagen ein wichtiger Teil ihrer Berufsausübung ist. Und das wird ihnen jetzt untersagt. Bei den Leiharbeitgebern ist es ja auch so, ne? Klar, wer sozusagen seinen Beruf darin sieht, Arbeitgeber für Leiharbeit zu sein, also Beschäftigte einzustellen und sie an andere zu überlassen, der fühlt sich natürlich dann betroffen in diesem Gesetz, ne? Und zieht dann eben vor das Verfassungsgericht, ja. Ich würde auch sagen, ich finde es auch tatsächlich auch demokratietheoretisch problematisch, wenn das Gericht jetzt entscheiden würde, dass das Gesetz sozusagen dagegen Grundrechte der Arbeitgeber verstößt. Denn der Gesetzgeber, sagen, ist ja demokratietheoretisch sozusagen dazu berufen, entsprechende Gesetze zu erlassen und Wertungen auch vorzunehmen. Und jetzt sozusagen dann mit den Grundrechten dann zu kommen, halte ich auch für problematisch. Und wenn man sagt, das Gesetz hat nicht gewirkt, oder so etwas, dann kann man ja sagen, ja, dann muss eine Regierung halt abgewählt werden, wenn sie schlechte Gesetze macht, sozusagen. Also da ist ja eigentlich die Probe der Demokratie. Hier entscheidet jetzt, wie gesagt, nochmal das Bundesverfassungsgericht. Aber was eben uns jetzt hier wichtig war, ist eben das Ganze nochmal zu begleiten, juristisch. Und wir haben ja als Hugo-Sinsheimer-Institut da zwei Gutachten jetzt auch veröffentlicht. Einmal von den Professoren Deinert und Krämer, die sagen, das Gesetz sich mal genauer angesehen haben und dann eben wirklich sehr detailliert nochmal aufgeschlüsselt haben, weshalb da kein Grundrechtsverstoß drin liegt. Und jetzt sozusagen, um diese Empirie nochmal mit reinzubringen, und das war ja Sinn unserer Zusammenarbeit auch von unserer Seite sozusagen auch mit dem WSI, und das war auch der Wert eigentlich dieser Zusammenarbeit für uns und für die Diskussion, dass wir jetzt eben zeigen konnten, dass das Gesetz positive Effekte hatte sozusagen, sodass man jetzt nicht mal mehr sagen kann, der Gesetzgeber konnte das sich so einschätzen und es wird schon so passen, sondern man kann jetzt darauf verweisen, dass es eben gewirkt hat und damit natürlich auch das Gesetz verfassungsrechtlich rechtfertigen.
Ich fand es besonders interessant, dass Ernesto, dass du auf unserem, also Mehrwert unserer gemeinsamen Arbeit nochmal eingegangen bist. Ich fand es auch sehr, sehr wichtig und sehr interessant, dass eigentlich, das steht gar nicht in Frage, verfassungsrechtlich, ob dieses Gesetz problematisch ist oder nicht. Also theoretisch gesehen wurde mehrmals das festgestellt, dass es gar nicht problematisch ist. Dann bleibt es nur die Frage offen, ob dieses Gesetz tatsächlich was bringt oder nicht. Und das können wir auch in unserem Studie so beweisen und so gemeinsam haben wir das auch herausgearbeitet, dass man darin sieht, wie notwendig so ein Gesetz in einer Branche war, wo sonst keine Regulierungspraxen nicht funktioniert hat. Das war einfach so ein Gesetz, so einem Eingriff notwendig in der Branche und wir konnten mehrmals das belegen, wie positiv das auch auf die Arbeitsbedingungen in der Branche so gewirkt hat. Das ist eine Sache, was ich auch noch sehr gerne noch festhalten möchte und was ich auch sehr, sehr interessant fand. Wir haben mit 14 wirklich die wichtigste Branchenleader oder wichtigste Branchenriesen, würde ich sagen, der Fleischindustrie unsere Studie Betriebsfalluntersuchung durchgeführt. Kein einziger Betrieb, tatsächlich die Beschäftigten eingestellt haben, hatten Einwand gegen dieses Gesetz. Sie haben gar kein Problem mit dem Beschäftigten oder Werkvertragsbeschäftigten direkt eingestellt zu haben. Wie Ernesto, du das auch sehr gut dargestellt hattest, dieses Problem oder Einwände kamen entweder von den Leiharbeitsfirmen oder die Subunternehmen, die über Werkverträge die Beschäftigten in der Branche geliehen hat. Und das sagt, glaube ich, auch schon also viel, dass ganz Großbetriebe mit diesem Gesetz kein Problem in dieser Hinsicht so hatten. Und wäre schon sehr, sehr schade, wenn man von diesem Logik die Beschäftigten direkt anzustellen, von der Branche so zurückkommen würde.
Jetzt muss ich mal so die Frage aller Fragen stellen, Scherife. Vielleicht habt ihr da jetzt so in der Studie auch was rausgefunden. Das klingt jetzt alles sehr positiv, aber damit ist ja nicht alles gut, oder?
Ja, natürlich hast du da recht, Marco. Da muss man schon differenziert betrachten. Insbesondere so aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Wir stellen auch einige Punkte, die Verbesserungsbedarf in der Branche quasi hindeuten. Zum Beispiel, wir sehen auf einer Seite, dass die Löhne in der Branche gestiegen sind. Das ist schon mal sehr positiv. Aber gleichzeitig bleibt die Fleischindustrie weiterhin eine Niedriglohnbranche. Besonders betroffen sind auch ausländische Beschäftigte. Ja, wir könnten so feststellen, dass mehr als die Hälfte von ihnen verdienen sogenannte Niedriglohn. Also das heißt weniger als 2/3 des mittleren Lohns in Deutschland. Und wenn man so überlegt, wir haben uns auch die Umsatzanstiege, Einstiege in der Branche uns angeguckt. Da leidet die Branche gar nicht darunter, die Beschäftigten selbst eingestellt zu haben, sondern da sind die Umsätze deutlich wieder gestiegen. Und dann überlegt man, aber die Branche oder die Beschäftigten verdienen weiterhin in größtenteils oder in der Regel lediglich einen Mindestlohn. Da stellt sich für uns natürlich auch dann die Frage, ob das gerecht ist. Ein zentraler Grund dafür stellen wir auch fest, dass die Tarifstrukturen in der Branche weiterhin sehr schwach sind. Es gab auch zwar teilweise einen tarifvertraglichen Branchenmindestlohn, aber das wurde auch sehr schnell vom gesetzlichen Mindestlohn überholt. Und seitdem gibt es in der Branche keinen Mindestlohn, also keinen Branchenmindestlohn. Das zeigt natürlich auch, wie gering die tarifliche Durchsetzungskraft in der Branche weiterhin ist. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche, das man weiterhin beobachten sollte. Und was ich besonders interessant finde, wir haben einerseits das Arbeitsschutzkontrollgesetz, was dem Fremdpersonal Einsatz in der Branche verbietet. Aber seit dem 2021 sehen wir einen deutlichen Anstieg bei den befristeten Neueinstellungen. Also im Vergleich zum Gesamtwirtschaft ist der Anteil der befristeten Beschäftigten in der Fleischindustrie deutlich höher. Also ungefähr jede zweite Neueinstellung ist befristet. Und Für uns stellt sich auch dann da die Frage, vielleicht entwickelt sich hier ein neuer Weg für die Betriebe, die weiterhin möglichst flexibel bleiben versuchen, trotz so einem Verbot in der Branche. Das ist eine Entwicklung, dass wir eigentlich weiterhin beobachten sollten, was auch eine Bedarf an der Stelle auch ist. Vielleicht der letzte und aus meiner Sicht wichtigste Punkt, bei dem wir keine Verbesserung sehen konnten, was auch Thomas Bernhard darauf eingegangen ist. Das betrifft auch dann die Vertragsbedingungen in den Betrieben. Zwar wurden fast alle Beschäftigten, ehemalige Werkvertragsbeschäftigten in den Betrieben eingestellt. Aber die Frage ist, zu welchen Vertragsbedingungen wurden die Beschäftigten eingestellt? In viele Fleischbetrieben herrschen ungefähr bis zu 4 unterschiedlichen Vertragsbedingungen nebeneinander. Und ja, erfreulicher ist, dass die Stammbelegschaft weiterhin die Nachwirkung alter Manteltarifverträge geschützt sind und daher deutlich besseren Vertragsbedingungen haben im Vergleich zu den neu eingestellten Werkvertragsbeschäftigten, also ehemalige Werkvertragsbeschäftigten. Die sind in der Regel zu Mindestbedingungen der Branche eingestellt. Und man kann sich auch schon direkt vorstellen, was das dann so bedeutet in den Betrieben. Das sorgt natürlich für ganz große Unzufriedenheit unter den Beschäftigten und erschwert natürlich auch den Betriebsfrieden erheblich. Das ist auch ein Problem für die Mitbestimmungsvertreter. Also die Betriebsräte beschweren sich deutlich darüber, dass sie sich ständig mit solchen Problemen in den Betrieben beschäftigen müssen. Daher, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation, dass zwei Kollegen, Kolleginnen nebeneinander arbeiten, aber völlig unterschiedliche Rechte und Löhne haben. Und dadurch entstehen natürlich große Spannungen in den Betrieben, nachvollziehbarerweise. Ja, und ich glaube, das lässt sich, vielleicht gehen wir noch später darauf ein, wie man diese Probleme lösen kann, aber daran sehen wir, dass einheitliche Regelungen für gesamte Branche in der Fleischindustrie komplett fehlt und ein flächendeckender Manteltarifvertrag wäre eine Lösung gewesen, wofür NGG sich tatsächlich jahrelang gekämpft hat. Aber im Moment sieht es nicht leider so aus, dass es kurzfristig so eine branchenweite Lösung durchsetzbar wäre. Das wären so kurz zusammengefasst, was sich in der Branche noch nicht so verändert oder verbessert hat.
Ja, und ich finde, das zeigt ja auch nochmal so ein allgemeines Phänomen im Arbeitsrecht, weil es ja sozusagen ist, es gibt einen Missstand, es gibt schlechte Arbeitsbedingungen, das Arbeitsrecht reagiert darauf und dann kommen die Arbeitgeber sozusagen und überlegen sich irgendwie Ausweichstrategien und setzen, ja, wie der Kollege ja auch meinte in dem O-Ton, dass es sozusagen dann auch die Anwälte sozusagen dann sich neue Konzepte ausdenken, wie man jetzt dann doch wieder ein Stück weit zu den alten Strukturen auch zurückkommen kann. Und es zeigt dann, finde ich, wie wichtig es ist, dass man darauf dann wiederum reagieren muss, sich eben dann die Situation genau anguckt und schaut, wenn jetzt eben Befristung das Problem ist, wie bekommt man das sozusagen in den Griff, wenn es vielleicht eben auch das Thema ist, dass die alten Vorarbeiter, die Werkvertragsbeschäftigten dann angeleitet haben, dass die weiterhin im Betrieb noch eine wichtige Rolle spielen oder vielleicht irgendwie auch als Arbeitsvermittler irgendwie tätig werden. Wie kriegt man das in den Griff? Ne? Aber es zeigt so dieses allgemeine arbeitsrechtliche Problem, dass man immer weiter wieder dann auf Dinge auch reagieren muss, weil die Arbeitgeber es eben in der Hand haben, den Arbeitsprozess zu organisieren und dementsprechend auch Vorschriften, die es gibt, auch auszuweichen. Und das funktioniert natürlich, wie du sagst, Sharifa, am besten über Tarifverträge, weil man da natürlich sehr branchenspezifisch und auch schneller reagieren kann als ein Gesetz, was sozusagen immer nur die zweitbeste Lösung ist, was aber manchmal auch nicht anders geht, ist auch klar.
Hat das Ganze denn jetzt, weil wir ja auch über Erfolge gerade geredet haben, so einen gewissen wegweisenden Charakter, kann man dann sagen, okay, also in diese und jene Richtung müssen wir jetzt auch in anderen Branchen gehen, die ähnlich prekär arbeiten?
Ja, das haben wir uns ja im Projekt auch mit Anneliese Kercher und Professor Walzer von der Hochschule Mainz auch mit angesehen. Die Frage, die sie sichergestellt haben, ist, ob aus einer juristischen Perspektive dieses Gesetz ein Modell für andere Branchen auch ist oder sein kann. Und wie der Zufall es will, ist sozusagen heute die gedruckte Version ihres Ergebnisses sozusagen auch rausgekommen und ist jetzt sozusagen auch print verfügbar. Über Online-Access kann man sich das ja auf der Homepage vom HSI immer auch herunterladen, die Ergebnisse der Studie. Und ich würde jetzt mal auf den Punkt bringen, was Sie da herausgearbeitet haben. Und dazu haben wir ja auch schon einen Podcast gemacht. Ich glaube, das ist die Folge 212. Die beiden haben ja als Ergebnis, dass man genauer hingucken muss sozusagen, also dass das durchaus ein Modell sein kann, aber dass es sehr stark auch abhängt davon, wie die Bedingungen in den konkreten Branchen ist. Sie haben sich beispielhaft angeschaut, die Paketbranche, wo wir auch krasse Arbeitsbedingungen haben und auch gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. Und da ist eben auch das Problem von Werkverträgen vorhanden, ne, dass dann sozusagen die Paketaustrager dann auf der Grundlage von Solo-Selbstständigkeit dann auch tätig werden für ein Unternehmen, obwohl sie ja natürlich eingegliedert sind in den Arbeitsprozess. Und zum anderen haben sie sich angeschaut, die Landwirtschaft, und sind da eben zu dem Ergebnis gekommen, dass es da vielleicht gar nicht das Problem ist mit dem Fremdpersonal, sondern dass da vielleicht eher das Problem ist, dass es fehlt auch an der staatlichen Arbeitsaufsicht, dass man also Kontrollen braucht, die ganz grundlegenden Bestimmungen des Arbeitsrechts da eben auch kontrollieren, ne, auch von Arbeitszeit und von Arbeitsschutz, also Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Ne? Also insofern würde ich sagen, jetzt nochmal ja, es ist ein Modell, aber man muss sich eben genau angucken, in welchen Branchen das funktioniert und in welchen vielleicht eben auch nicht.
Da kann ich auch nochmal so kurz das erwähnen, dass wir auf der Konferenz auch sehr stark darüber diskutiert haben. Ich fand das total spannend, wie es in der Paketdienstleistung Möglichkeit so gesehen wird, so eine Übertragung und Landwirtschaft eben halt nicht ähnliche Strukturen so herrschen, deshalb eher nicht. Und wir haben in der Konferenz auch denn weitere Branchen so diskutiert. Was mir nochmal so hängen geblieben ist, finde ich das total interessant, den Beitrag von Daniel Friedrich, der Bezirksleiter der IG Metallküste. Da meinte er ja zum Beispiel, ein solches Verbot im Schiffbau kaum denkbar wäre. Oder dort die Arbeitsorganisation ganz anders aufgebaut ist. Das ist vielleicht auch eine weitere Branche, dass wir in die Diskussion so mit aufnehmen können, dass es uns zeigt, wie wichtig eigentlich es ist, wenn wir über Werkverträge, Verbot von Werkverträgen sprechen, die bestimmte Arbeitsabläufe uns anzuschauen, notwendig ist. Und vielleicht ist es auch mal eine Sache, ja, wenn Werkverträge wirklich notwendig sind, um bestimmte Arbeitsabläufe zu organisieren, das ist eine Sache. Aber wenn sie nur eingesetzt werden, um die Kosten zu drücken auf dem Rücken der Beschäftigten, wie wir das in Paketdienstleistungen oder in der Fleischindustrie mal gesehen haben, da muss man sich auch dann fragen, ob das in so einer sozialen Marktwirtschaft tatsächlich noch tragbar ist. Und ich glaube, das ist auch schon sehr interessant, so ein Blickwinkel, wenn wir über die andere Branche und Verbot von Werkverträgen oder Fremdpersonal diskutieren, dass man auch diesen Blickwinkel immer mit dabei so halt hat und so diskutiert und denkt.
Und es war ja nicht das Einzige. Wir hatten ja weitere tolle Berichte, da auch nochmal auf der Tagung. Ne? Gisela Neuenhöfer von Verdi hat ja darüber gesprochen, wie das Ganze sich in den Krankenhäusern auch darstellt. Und da ist es jetzt so, da ist Leiharbeit natürlich ein Thema. Das gibt es. Ne? Das werden ja auch Krankenpflegerinnen auch über Leiharbeit auch eingesetzt. Aber die hat da eine ganz andere Funktion. Das heißt, wir müssen da nochmal ganz anders diskutieren, weil sich da ja auch Beschäftigte den schlechten Arbeitsbedingungen entziehen, indem sie in die Leiharbeit gehen und dann ihre Dienstpläne zum Beispiel viel besser auch damit planen können. Ne? Insofern ist die Diskussion da nochmal ganz anders gelagert. Insofern stärkt das einfach nochmal diese Perspektive, dass wir uns da genau angucken müssen, wie die Situation in den Branchen ist.
Ich habe im Rahmen der Konferenz auch mit Jasmin Fahimi gesprochen über das Thema Werksverträge. Habe ihr zwei Fragen gestellt, die sie mir beantwortet hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz aus dem Jahr 2020 hat die Politik den Versuch unternommen, durch ein Verbot von Werkverträgen und anderen Maßnahmen den schlimmsten Ausbeutungsformen in der Fleischindustrie einen Riegel vorzuschieben. Kann man den Versuch als gelungen ansehen?
Für die Fleischindustrie auf jeden Fall. Es ist gelungen, dass hier die schlimmsten ausbeuterischen Zustände tatsächlich auch reglementiert worden sind. Allerdings wissen wir ja auch, dass die Fleischindustrie nicht die einzige betroffene Branche ist. Wir haben zum Teil wirklich geradezu mafiöse Strukturen in dieser Subunternehmerkette, wo ein Werkvertrag einfach immer weitergegeben wird und jeder will daran verdienen, sodass am Ende des Tages die Beschäftigten die Leidtragenden sind.
Und Werkverträge sind auch in anderen Branchen ein Problem. Kann man in dem Sinne das Arbeitsschutzkontrollgesetz als Orientierung nehmen?
Ja, das Arbeitsschutzkontrollgesetz ist auf jeden Fall ein wichtiger Orientierungspunkt, nämlich zu sagen, dass Direktanstellungsgebote sichergestellt werden müssen und eben nicht beliebig beauftragt werden kann, dass Leiharbeit und Werkverträge bis zu einem gewissen Grad auch ausgeschlossen sind. Aber es ist nur ein Instrument. Wir brauchen mehr Kontrollen, besser ausgestattete Behörden. Wir brauchen aber auch eine klarere Generalunternehmerhaftung. Das heißt, dass der eigentliche Auftragnehmer sich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen kann, indem er Aufträge einfach irgendwie weitergibt und keiner mehr nachvollziehen kann, wer am Ende des Tages eigentlich verantwortlich ist. Es gibt viele andere Ansätze, die es noch gibt. Es ist aber vor allem auch wichtig, dass wir insgesamt durch Tarifbindung und Mitbestimmung einfach die Arbeitnehmer besser schützen. Und deswegen braucht das Land eine Tarifwende und eine bessere Mitbestimmungsstruktur. Und dafür kämpfen wir auch mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen.
Jasmin Fahimi hat das wirklich auf den Punkt gebracht, meines Erachtens, Marco, was sowohl in der Fleischindustrie noch weiter zu tun gibt, als auch, wie es in anderen Branchen die Regulierung aussehen sollte. Ich fand das so total spannend, dass Direktanstellungsgebot tatsächlich als ein Vorbild auch für die Regulierung anderer Branchen, andere prekäre Situationen in den Branchen zu sehen, dass man meines Erachtens auch für branchenübergreifend zumindest eines festhalten kann. Es wäre auf jeden Fall, wie Jasmin Fahimi meinte, die Subunternehmensketten klar zu begrenzen, nachvollziehbar und sinnvoll für Branchen. Zum Beispiel, man könnte eine Regulierung maximal so 2 Stufen von Subunternehmen erlauben. Und gegebenenfalls, wenn da noch andere Bedarfe gibt, dass man tarifvertraglich diese auch anders regeln könnte. Aber zumindest um mehr Transparenz und Verantwortung in Branchen zu schaffen, das wäre absolut Notwendigkeit, Subunternehmensketten zu begrenzen. Was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, dass wir die Betriebe, die tarifvertraglich bessere Bedingungen für ihre Beschäftigten anbieten, nicht benachteiligen. Das sehen wir in der Fleischindustrie aktuell, dass die Betriebe, die seit Jahren nach Tarif zahlen und faire Bedingungen anbieten, im Wettbewerb benachteiligt sind gegenüber solchen, die sich an Tarifverträgen gar nicht binden wollen. Das kann einfach nicht sein und es darf tatsächlich nicht dazu führen, dass diejenigen, die sich um bessere Arbeitsbedingungen bemühen und Tariftreue quasi sich bemühen, am Ende nicht schlechter dastehen. Daher Tariftreue muss sich lohnen für die Betriebe und vor allem für die Beschäftigten. Alle Regelungen, die die Richtung quasi zielen, wäre, glaube ich, schon an der Stelle sinnvoll und sehr zielführend.
Wie geht's denn da bei euch jetzt weiter? Also das schreit ja regelrecht nach Folgeprojekten oder ähnlichem.
Ja, das würde ich auch so sehen. Und das konnten wir auch tatsächlich nach unserem Konferenz oder währenddessen so feststellen in vielen Diskussionen. Das Thema prekäre Beschäftigung, das dabei wirklich ganze Menge noch zu tun gibt. Und ich würde sagen, wir am WSI bzw. als Hans-Böckler-Stiftung werden an diesem Thema weiter dranbleiben. Oder Ernesto, was meinst du?
Ja, ich fand die Zusammenarbeit auch richtig klasse. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so häufig, dass man interdisziplinär so zusammenarbeitet und also weil die verschiedenen Wissenschaftsbereiche ja schon nochmal immer unterschiedliche Blickrichtungen und teilweise sogar eine unterschiedliche Sprache haben, aber das hat ja hier ganz wunderbar geklappt, sodass wir da auf jeden Fall auch dran anknüpfen wollen. Und es geht ja darum, wirklich prekäre Beschäftigung auch in den Blick zu nehmen, um sie eben auch zu unterbinden, um gute Arbeit auch herzustellen. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass wir da weitermachen. Wir haben da verschiedene Ideen. Eine Idee ist vielleicht nochmal stärker, sich auch auf den Status von Beschäftigten auch zu fokussieren und sich anzugucken, zum Beispiel, welche Besonderheiten eigentlich greifen, die dazu führen, dass Menschen, die nicht den deutschen Pass haben, oftmals so schlechte Beschäftigungsbedingungen haben. Ja, das haben wir ja auch in der Fleischindustrie gesehen, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Auch das hat sicherlich auch rechtliche Quellen und das finde ich jetzt zum Beispiel interessant, da sozusagen nochmal dran anzuknüpfen und sich da auch nochmal aufzuzeigen, wo das Recht da vielleicht auch guter Arbeit wirklich im Wege steht.
Ja, das finde ich auch total interessant und sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sollen auf jeden Fall das weiter quasi verfolgen. Ich kann mich nur an dich so anschließen, Ernesto, diese interdisziplinären Zusammenarbeit. Man schreibt das in der Regel ganz groß auf viele Projekten drauf, ohne dass man tatsächlich gemeinsam arbeitet. Und ich kann das wirklich für unsere Zusammenarbeit so nur sagen, das war total spannend, auch mit Juristen, JuristInnen zu arbeiten und diese Ideen weiterzuentwickeln, dass man sich gegenseitig unterstützt und weitere so eine Forschungsideen so bringt. Das waren total spannende, ja, 3 Jahre, würde ich sagen. Gerne an der Stelle auch, weiter gemeinsame Arbeit fortsetzen. Und vielleicht, wenn das noch ein bisschen so konkreter werden soll von unserer Seite, was WSI zu dem Thema auch dann noch weitermacht. Wir haben bis jetzt eigentlich uns nur auf die Fragen der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten so konzentriert, was unsere Publikation zu unserem Konferenz quasi im Mittelpunkt gestellt hatte. Aber in dem Datenschatz, den wir im Projekt gesammelt haben, steckt noch viel mehr drin. Da gibt es noch viele offene Fragen, wie zum Beispiel Organisierung der Beschäftigten oder Betriebsräte und Gewerkschaftsbeziehungen oder zur Lebenssituation der Beschäftigten in Deutschland. Da an diesen Themen arbeiten wir aktuell weiter und ja, da kommt es noch einiges, quasi so wird es noch einiges veröffentlicht. Und ja, außerdem, ich fand das Thema dieser exzessiven Nutzung von Subunternehmen nicht nur für Deutschland. Das Problem betrifft nicht nur Deutschland, eher so gesagt. Das ist eine europäische Herausforderung und deshalb soll das Thema auch auf EU-Ebene stärker diskutiert werden. Und genau das macht zum Beispiel EFAT. Das ist sozusagen das europäische Pendant zu NGG, wenn man das zusammenfassen sollte. Und dort wird aktuell eine EU-Richtlinie zum Thema vorangetrieben, die wir ebenfalls mit größerem Interesse verfolgen und unterstützen, also für wichtig halten. Und vielleicht noch ein ganz, ganz konkreter Ausblick. Wir arbeiten auch am MESI gerade an einem Schwerpunktheft zur Fleischindustrie, wo wir auch den Beitrag von Anneliese Kerscher und Manfred auch dann haben werden. Manfred Walser. Wir werden auch 2026 ein Schwerpunktheft zur Fleischindustrie herausbringen, das das Thema Verbot von Werkverträgen im Mittelpunkt stellt. Und das könnte auch ein ganz konkreter Ausblick, quasi wie es bei dem Thema bei uns weitergeht, sein.
Ich fand zum Abschluss hin eine Sache auf der Konferenz auch sehr eindrücklich. Ein offenes Gespräch darüber, dass am Ende natürlich auch immer die Öffentlichkeit gebraucht wird, um die Dinge zum Besseren zu verändern und die da halt wirklich sehr wankelmütig ist, was so ihre Aufmerksamkeitsverteilung betrifft. Ne? Mhm.
Ja, leider ist das so, genau, ne, dass das wirklich immer nur in besonderen Situationen dann auf die Tagesordnung kommt, obwohl die Arbeit so ein wichtiger Bereich unseres Lebens ist.
Das ist tatsächlich so eine ganz wichtige Perspektive, dass man nur durch die Öffentlichkeit tatsächlich Druck erzeugen könnte, insbesondere in der Fleischindustrie, um die Verbesserung einzuleiten. Aber das aufrechtzuerhalten ist immens schwierig und sehr, sehr wichtig. Da ist auch nochmal die Frage tatsächlich für uns, wie können wir das im Rahmen so institutionellen, so eine Perspektive zu einem Machtressourcen der Gewerkschaften so entwickeln kann, uns zu fragen. Das ist eine sehr wichtige so eine Perspektive, dass wir das auch herausarbeiten wollen, um zu sehen, wie das den Gewerkschaften möglich ist, öffentliche Interesse als Machtressourcen zu institutionalisieren, damit das es nicht pflichtig ist.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Das heißt, vielen Dank für das Gespräch an Jerifa Ebroll und Ernesto Klinge. Danke euch beiden.
Danke, Marco.
Danke, Marco.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Der haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine Folge verpasst. Und natürlich werden wir auch die Folge 212, die Ernesto richtig benannt hat, in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit. Bis als bald mal wieder. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.